Wer von euch weiß, was unser Monatsthema im Moment ist? Der darf das gerne reinrufen. Das Übernatürliche freisetzen, genau. Klingt gut, oder? Klingt wie wo wir rein investieren könnten. Ich habe aber lustigerweise, also das ist ja oft so, also kennt ihr das? Ganz ehrlich. Kennt ihr das? Manchmal gibt es eine Bibelstelle und dann hat man das Gefühl, der Prediger, der sagt alles, was so ganz am Rande von dieser Bibelstelle ist, nur um sein eigenes Ding irgendwie in diese Bibelstelle zu packen. Kennt ihr sowas? Also das ist mir natürlich noch nie passiert. Noch nie. Dasselbe gibt es ja auch mit Themen. Ne? Manchmal gibt es so ein vorgeschriebenes Thema, zum Beispiel so ein Allianzgottesdienst oder so. Und nach 10 Minuten denkt man so, da rede ich über was ganz anderes. Das ist nicht das Thema, was vorgegeben war. Kennt ihr sowas? Das ist mir noch nie passiert, zum Glück. Aber also heute könnte das vielleicht so wirken. Ich verspreche, aber es ist nicht so. Ich habe in den letzten Monaten, hat Gott mich auf ein Thema gebracht, wo ich nicht alleine drauf gekommen wäre. Daran weiß ich immer, dass es gute Chance besteht, dass es nicht ich war, der sich das ausgedacht hat. Und zwar ist das Thema Hoffnung. Hoffnung. Und wisst ihr, warum ich weiß, dass es nicht ich war, der sich das ausgedacht hat? Weil ich Hoffnung immer schwach fand. Vergeht ihr das? Das heißt, weil Paulus schreibt, es bleiben, aber Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich dachte immer, was macht die Hoffnung da? Ich habe ja schon Glaube, oder? Glaube ist ja wohl stärker als Hoffnung. Und dann brauche ich ja wohl keine Hoffnung, weil wenn der Glaube bleibt, dann brauche ich keine. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist immer mein Gedanke. Oder ganz ehrlich, als ich gehört habe, wie Martins neue Gemeinde heißt, Hope Church, da dachte ich, also aus der Christus Gemeinde. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind, wo die Fülle Gottes leibhaftig drin wohnt, hin zur Hope Church, ist aber schon so ein Abstieg im Namen. Dachte ich, also bin ich ganz ehrlich, ihr dachtet das nicht, aber ich dachte das. Und Hoffnung war jetzt nie so, dass ich dachte, boah, krass. Aber irgendwie hat Gott mit mir darüber gesprochen, dass Hoffnung wichtig ist. Und als ich dann jetzt die Predigt vorbereitet habe, habe ich einen Aspekt bemerkt, warum Hoffnung wirklich wichtig ist. Weil wenn wir das Übernatürliche freisetzen wollen, wie auch immer das aussieht, was auch immer das bedeutet und was auch immer diese Wörter in dir jetzt auslösen, Hoffnung ist ein elementarer Teil davon. Also wirklich, Hoffnung ist wirklich wichtig. Also Hoffnung ist echt wichtig, okay? Das sage ich jetzt mir, weil ich, aber vielleicht geht's dir ja so wie mir früher, vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen. Und wir gucken mal, was wir alles in der Hoffnung finden. Also, mein Ziel ist nicht, dass wir jetzt Hoffnung alle besser verstehen. Weil, kennt ihr das? Man fragt sich manchmal, was ist der Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung? Wo ist da die Linie oder sowas? Oder Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich will das nicht, dass wir das unbedingt besser verstehen. Ich will, dass wir einfach Hoffnung einfach in uns neu aufsteigt. Weißt du, weil du kannst Sachen in dir haben und die wirken in dir, ohne dass du die verstehst. Das nennt sich zum Beispiel Jesus. Also der wirkt in mir, ohne dass ich das Allermeiste von ihm verstehe, was der macht. Und bei Hoffnung ist das genauso. Und ich bete wirklich, dass das ist, was heute passiert, dass wir hier rausgehen und echt uns der Hoffnung, die schon längst in uns lebt und die nur darauf wartet, aus uns heraus zu explodieren, dass wir uns der mehr bewusst sind und dass weniger und weniger dem im Weg steht, dass das auch passiert. Das ist das Ziel, nicht, dass wir irgendwas mehr verstehen, okay? Und ja, Hoffnung ist auch kein Selbstzweck, damit es uns besser geht. Wusstest du das? Hoffnung hat einen Zweck. Und wir lesen jetzt mal den Zweck von Hoffnung. Seid ihr bereit? Das ist Paulus, keine Überraschung. Steht im Kolosser. Kolosser 1, 24 bis 29. Vielleicht wisst ihr schon, was jetzt kommt. Ist keine Überraschung. Danke, Jesus. Also Kolosser 1, 24 bis 29. Ich lese aus der Elberfelder. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde, das sind wir. Ihr Diener, also der Diener der Gemeinde bin ich geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten, von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen, also uns, seinen Heiligen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter euch, den Nationen, sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das lese ich nochmal, ja? Vers 27. Ihnen, also uns, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Habt ihr das schon mal gehört? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Habt ihr schon mal gehört? Ne? Ihr seid alle müde, weil ihr die ganze Zeit eure Hände im Lobpreis hochgehoben habt. Habt ihr das schon mal gehört? Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, ja? Ihr habt eure Hände wirklich lange hochgehoben im Lobpreis. Finde ich klasse. Da hatte ich gerade einen Gedanken zu, ne? Also wirklich, ich habe ja gerade im Lobpreis auch meine Hände gehoben, weil da steht ja auch in der Bibel, dass man das machen soll und ist ja auch ein gutes Zeichen. Aber ich habe das so gemacht und ich dachte, Moment mal, ich predige auch gleich darüber, dass Christus in mir ist und ich bete Christus an, warum hebe ich meine Hände weg von ihm? Der ist doch hier. Gut, das passe, wer wolle. Also, diese Passage hier, ne? Das ist so krass. Ich habe das immer gelesen und guck mal, da Gott will uns zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Der Reichtum der Herrlichkeit, den will Gott uns zeigen. Und was zeigt Gott uns, wenn er uns den Reichtum der Herrlichkeit zeigen will? Christus, und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist das nicht verrückt? Gott offenbart uns den Reichtum seiner Herrlichkeit in uns. Und wenn wir da hingucken, dann ist da Hoffnung auf Herrlichkeit. Seht ihr das? Das ist doch wieder total Paulus, oder? Man denkt sich so, ich lese das 30 Jahre jeden Tag. Nein, das stimmt nicht. Aber ich lese das seit 25 Jahren regelmäßig. Und irgendwie war mir vorher nie so aufgefallen, dass Hoffnung ziemlich viel mit Herrlichkeit zu tun zu haben scheint. Oder? Und ich meine, wenn wir das Übernatürliche freisetzen wollen, wenn wir seine Herrlichkeit erleben wollen, weil das ist es ja letztendlich, ne? Darum geht es, dann scheint Hoffnung wirklich wichtig zu sein. Scheint wirklich wichtig zu sein. Spätestens jetzt hoffe ich, dass ihr mir glaubt, dass ich nicht versuche, mein Thema in das andere Thema reinzusneaken, sondern dass es wirklich ein Thema ist. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Für uns ist das so normal, irgendwie zu sagen, ja, Jesus lebt in mir. Wo lebt er? Jesus lebt in meinem Herzen. Schön. Das ist irgendwie normal für uns Christen, oder? Aber eigentlich ist das gar nicht normal. Ich meine, was Paulus hier sagt, er redet ja extra über die Nationen, ne? Ist das noch da oben? Ja, perfekt. Die Nationen, also die Nichtjuden, die keinen Anteil an Yahweh hatten, die unter andere Götter gegeben waren, die keine Hoffnung auf Herrlichkeit hatten, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Wir Germanen oder zu wem auch immer du dich zählst, die wenigsten von euch werden jüdischer Abstammung sein. Und in uns lebt plötzlich dieser Yahweh, weil Christus ist Yahweh selbst. Das werden wir gleich noch lesen. Und wenn Paulus da rumgeht und plötzlich Briefe schreibt und sich traut zu verschriftlichen, was wir 2000 Jahre später immer noch lesen können, dass er sagt, ihr Nichtjuden, die ihr jahrtausende lang kein Anrecht auf den Segen von Yahweh hattet, die ihr nicht in den Tempel reingehen durftet, die ihr keinerlei Chance hattet, irgendwie Teilhabe dieser Herrlichkeit zu werden, Yahweh selbst wohnt jetzt in euch drin. Das ist so krass, dass wir können uns nicht vorstellen, was das für Dynamit ist. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber der Heilige Geist kann uns ein Stück weit mehr zeigen, wie viel Dynamit das heutzutage immer noch ist. Dass die Fülle Gottes in uns lebt. Und die lebt da nicht nur einfach so, sondern die hat da einen Zweck. Was ist der Zweck? Hoffnung in uns zu sein, auf mehr Herrlichkeit. Und da, spätestens da bricht es für mich zusammen, weil das, also, dass Yahweh, dass der Herr, der Gott des Alten Testamentes, der all diese mega krassen Zeichen und Wunder verbracht hat, der das ganze Universum geschaffen hat, dass er in mir, einem Nichtjuden, dass er in mir drin wohnt mit seiner ganzen Fülle. Also wenn ich da ansatzweise drüber nachdenke, dann könnte mir im Leben nicht einfallen, was es Herrlicheres geben könnte. Aber Yahweh wohnt in mir drin und hat da drin eine Funktion, nämlich Hoffnung auf mehr Herrlichkeit zu sein. Ist das nicht verrückt? Wie viel Herrlichkeit gibt es wohl? Wie viel? Und ich habe euch einen anderen Vers von Paulus mitgebracht. Den kennt ihr auch. Das ist 2. Korinther 3. Da geht es sehr viel um Herrlichkeit. Wir lesen mal ab Vers 7. Da redet Paulus über Mose und den alten Bund. Und wenn du mal ein bisschen Altes Testament gelesen hast und was da passiert ist an Offenbarung von Gott, dann, ne? Und Paulus schreibt, wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht in das Angesicht des Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichtes, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Also Paulus sagt, das Alte war schon ziemlich cool, aber wie viel mehr wird dann erst das Neue cool sein? Und das Neue, der Dienst des Geistes, ist jetzt. Ne? Das ist der Kontext. Und er redet weiter. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, also das Gesetz, was Mose gegeben hat, wenn das schon Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsverse. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Also es gibt ganz schön viel Herrlichkeit im Neuen Bund, oder? Ganz schön viel. Also wenn du dir wünschst, Teil des Volkes Israel gewesen zu sein, was damals mit Zeichen und Wundern aus Ägypten rausgeführt wurde, was die Feuersäule bei Nacht und die Wolkensäule bei Tag gesehen hat, dem, wo Gott selber auf die Steintafel mit seinem Finger drauf geschrieben hat und euch, dir das gegeben hat und du hast jeden Tag Brot gegessen, was einfach so aufgetaucht ist und Chicken Wings, die vom Himmel gefallen sind, die hast du gegessen, du hast 40 Jahre lang, ohne einen Finger zu rühren quasi, Riesen getötet. Wenn das das ist, wonach du dich sehnst, dann habe ich gute und schlechte Nachrichten für dich. Gute Nachrichten, du sehnst dich nach was Gutem, nämlich nach Gottes Herrlichkeit, aber die schlechte Nachricht, du musst nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne. Oder genauer gesagt sogar noch nach hier und jetzt. Weil jetzt ist der Dienst der Herrlichkeit mit dem verglichen, dass Alte keine Herrlichkeit ist. Wie viel Herrlichkeit muss das sein? Aber jetzt kommt der Knüller. Jetzt kommt's. Wir lesen mal einen Vers weiter. 2. Korinther 3. Also ich lese nochmal Vers 11. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Das ist unsere Hoffnung, sagt Paulus. Ist das nicht verrückt? Paulus beschreibt hier eine Tatsache. Paulus sagt, das ist so. Verglichen mit dem Alten ist das, was wir jetzt haben, unübertreffbar besser. Und diese Tatsache nennt Paulus unsere Hoffnung. Er nennt sie nicht unseren Glauben. Er sagt nicht, das ist unser Glaube und deswegen geht's uns gut. Er sagt nicht, das ist Tatsache und deswegen reißt euch jetzt mal zusammen. Er sagt, diese Sache ist unsere Hoffnung. Und darüber bin ich jahrelang nicht gestolpert, wenn ich das gelesen habe. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, wenn Paulus Wörter benutzt. Das glaube ich wirklich. Ich lese euch mal eine andere Bibelstelle vor, einfach um den Punkt noch deutlicher zu machen. Das kennt ihr auch alle, Epheser 1. Eins der besten Gebete in der Bibel. Ab Vers 18, da betet Paulus, er erleuchtet die Augen eures Herzens oder eurer Vorstellung, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also das sind wir, ne? Den Rest lese ich gar nicht. Ist das nicht interessant? Das Erste, wofür Paulus betet, ist nicht, dass wir unsere Berufung erkennen. Wer von euch möchte seine Berufung erkennen, mehr und mehr? Das wäre schon cool, oder? Das betet Paulus nicht. Paulus sagt, diese Berufung hast du längst. Und jetzt geht es darum, welche Hoffnung damit verbunden ist. Ist doch super interessant, oder nicht? Und was ist direkt der nächste Punkt ist? Herrlichkeit. Nämlich der Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in uns. Da redet er schon wieder darüber, dass Herrlichkeit in uns ist. Ne? Reichtum an Herrlichkeit ist in uns. Und jetzt, was brauchen wir jetzt noch? Scheinbar Hoffnung. Krass, oder? Und wie gesagt, ich bin nicht heute hier, um euch Hoffnung zu erklären. Ich will nur, dass sie wach wird, ja? Oh. Hoffnung ist so viel kraftvoller, als wir immer denken. Und wenn ich eine Sache sagen will, dann zumindest glaube ich, dass unsere Hoffnungsdefinition katastrophal falsch ist. Also das, was wir im Deutschen sagen, no, ich hoffe. Kennt ihr das? Wenn man sagt, ich hoffe, dann sagt man eigentlich, ich mache mir große Sorgen, aber vielleicht geschieht ja doch ein Wunder. Oh, ich hoffe, der Parkplatz ist gleich noch frei. Heißt so viel wie, ich habe sehr starke Zweifel daran, dass dieser Parkplatz frei sein wird. Aber vielleicht erbarmt sich der große Gott im Himmel ja heute über mir und er ist doch frei. Oder? Irgendwie, also es ist zumindest im Bereich des Machbaren, Hoffnung so zu benutzen. Ne? Hoffnung ist eher immer, wenn wir nicht so wirklich überzeugt sind, oder? Also die wenigsten von uns fahren und sagen, ich glaube, der Parkplatz ist noch frei. Selbst da sagen wir manchmal, ha, ich glaube schon. Ich weiß nicht, aber ich glaube vielleicht, ne? Und ich würde heute Morgen gerne einfach vorschlagen, ich glaube Hoffnung, wie die Bibel es benutzt, du musst jetzt nicht deinen Sprachgebrauch ändern oder deine Arbeitskollegen verwirren, aber Hoffnung, wie die Bibel es benutzt, ist viel näher an dem dran, was wir sonst Glauben nennen. Davon bin ich überzeugt. Und wisst ihr, was passiert, wenn man das verschiebt? wenn man was aus der Mitte zur Seite schiebt, dann verschiebt sich das, was dahinter war, auch. Und eine Stufe weiter ist ja Glaube. Und deswegen würde ich mit der Bibel zusammen argumentieren, dass selbst Glaube viel, viel krasser ist, als wir immer denken. Dass Hoffnung nicht dieses, oh, hoffentlich ein bisschen vielleicht, ja. Und Glaube dieses, ich bin mir relativ sicher, ja, könnte gut sein, ist. Sondern Hoffnung ist Herrlichkeit, auf jeden Fall, keine Frage. Ist entschlossene Tatsache im Himmel, ist schon alles erledigt. Das ist meine Hoffnung. Und was ist dein Glaube? Wir lesen mal Hebräer 11, okay? In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Da ist es wieder. Was man hofft. Der Glaube ist eine Wirklichkeit von dem, was man hofft. Der Glaube ist nicht ein bisschen stärkere Hoffnung als Hoffnung. Glaube ist eine Wirklichkeit. Glaube ist das, was man hofft, was ja eigentlich schon Tatsache ist, wie Paulus gesagt hat. Bloß dann sieht man es auch. Weil es eine Wirklichkeit ist. Im Englischen ist es die Substance, die Substanz. Es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich bin überführt. Hab ich euch, seid ihr da? Ja, okay, ich bin da. Gott ist auch da. Okay, eine Bibelstelle noch, okay. Und dann haben wir erstmal genug Bibelstellen, bis dann gleich noch eine kommt. Ist nochmal Paulus. Wir haben jetzt also darüber geredet, dass Hoffnung wirklich wichtig ist und viel mit Herrlichkeit zu tun hat. Dass Hoffnung deutlich intensiver ist, deutlich kraftvoller, als wir immer denken im deutschen Sprachgebrauch. Und ich würde behaupten, in den meisten, also mindestens im Englischen ist es ja auch so, ne? Da ist Hoffnung wirklich eher schwach. Und ich will jetzt Hoffnung noch einmal definieren, so wie Paulus es definiert. Da gibt es nämlich einen kurzen und heftigen Bibelvers. Der steht in 1. Timotheus 1, Vers 1. Ich fand es irgendwie lustig, weil Timotheus ist ja an einen jungen Mann geschrieben. Und ich dachte, wenn Paulus an dieser Stelle das Bedürfnis hat, Hoffnung so klar und deutlich zu definieren, dann hätte ich das damals auch als noch jüngerer Mann bestimmt auch gut gebrauchen können. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mit 30 quasi noch jung bin. Haha. Da schreibt Paulus. Also ich, Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Und spätestens jetzt möchte ich dich einladen auf eine Reise für den Rest deines Lebens, Hoffnung nicht mehr als etwas zu definieren, sondern als jemanden. Weil wir haben das doch ganz am Anfang schon gelesen, oder? Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da könnte man dann denken, ja, die Tatsache, dass Christus in mir ist, das ist meine Hoffnung. Nee? Die Tatsache, dass jemand da ist, ist nicht meine Hoffnung, sondern dass diese Person endlich da ist, ist meine Hoffnung. Und in diesem Fall ist die Person, die da ist, meine Hoffnung, nämlich Jesus. Und wisst ihr, ich will euch gar nicht irgendwo, also es gibt so viele gute Bücher, es gibt so viele gute Predigten, es gibt so viele gute Sachen, um unser Hoffnungslevel zu steigern. Es gibt super viele Sachen. Aber wisst ihr, warum die funktionieren oder wann die überhaupt funktionieren? Wenn die uns hin zu Jesus führen. Weil er ist unsere Hoffnung. Und er ist nicht nur unsere Hoffnung darauf, dass wir, wenn wir sterben, nochmal aufwachen und alles ist besser. Der ist nicht nur unsere Hoffnung darauf, dass vielleicht irgendwann diese eine unüberwindbar scheinende Situation ein bisschen besser wird. Weil das ist nicht Hoffnung. Christus ist unsere Gewissheit, unsere Überzeugung von einer bestehenden Tatsache, dass wir Herrlichkeit erleben werden. Und zwar nicht nur im Hier und Jetzt, sondern wie Paulus das vergleicht mit dem, was Mose im Hier und Jetzt erlebt hat. Wir werden es im Hier und Jetzt erleben. Entschuldigung, nicht nur in der Zukunft, ne, sondern jetzt. Die Hoffnung auf Herrlichkeit ist nicht, oh, wenn wir sterben, dann gibt's Herrlichkeit, hurra. Sondern hier und jetzt wartet so viel Hoffnung auf uns, so viel Herrlichkeit auf uns und Hoffnung. Verglichen damit ist das, was früher mal war, quasi gar keine Herrlichkeit. Und ich traue mich fast nicht, das zu sagen, aber das steht da, ja. Es steht vor, Paulus kommt in den Himmel und sagt, Mose, ach, da bist du ja. Ja, übrigens, also das, was du da hattest, ne? Das war schon cool, aber war das wirklich Herrlichkeit, Mose? War das wirklich Herrlichkeit? Das ist verrückt, oder nicht? Aber wir lesen im Umkehrschluss, dass die Propheten, die haben auch für uns hin prophezeit. Und die haben begehrt, in das hineinzublicken, was sie prophezeien, aber sie konnten es nicht. Und selbst Engel begehren, in Dinge reinzuschauen, die wir als Tatsache haben. Weil es steht nirgendwo, dass Christus in den Engeln so drin ist, wie er in uns drin ist. Steht da nirgendwo. Ist das nicht verrückt? Oh, ich wäre so gerne ein Engel. könnte ich fliegen und wäre den ganzen Tag vor Gottes Thron. Ja, aber die Engel wären gerne du. Denk da mal drüber nach. Das ist deine Hoffnung. Und nicht, dass irgendwann ein Engel kommt und dir hilft. Das ist vielleicht Teil davon. Seid ihr noch da? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Oh! Wisst ihr, Hoffnung hat Löcher in den Händen. Weil Christus hat die. Und weil Hoffnung selber, wenn sie uns die Hand ausstreckt, Löcher in den Händen hat, deswegen können wir sicher sein, dass Hoffnung vertrauenswürdig ist. Und dass, wenn diese Flamme der Hoffnung irgendwo in uns auftaucht, weil wir sie aktiv gefüttert haben oder einfach nur durch die Gnade Gottes in der dunklen Nacht der Seele, dann können wir wissen, dass diese Hoffnung vertrauenswürdig ist. Und dann können wir uns trauen, Hoffnung zu haben. Kennt ihr das? Manchmal traut man sich nicht, Hoffnung zu haben, weil man will nicht enttäuscht werden. Also ich saß zum Beispiel neulich in der U-Bahn, musste morgens zur Arbeit, der Zug ist ausgefallen, deswegen musste ich U-Bahn fahren. Und meine Hoffnung war, trotzdem pünktlich zu kommen. Und die Bahn fuhr um 5.47 Uhr, war die schon 6 Minuten zu spät. Da dachte ich schon, wie kann sowas sein? Das ist eigentlich unmöglich. Und dann war das ein Fahrschüler, ein U-Bahn-Fahrschüler. Und der ist so langsam gefahren. Und ich habe gemerkt, nach 2 Stationen habe ich mich nicht mehr getraut zu hoffen, dass ich pünktlich zur Arbeit erscheinen werde. Weil ich dachte, nee, das wird eh nichts. Und kennt ihr das? Dann war ich am Hauptbahnhof und es war ganz knapp und ich hätte es noch schaffen können. Und da war da wieder Funke der Hoffnung wieder da. Da habe ich die Bahn verpasst und dann dachte ich, oh, hätte ich noch keine Hoffnung gehabt. Ja, und über diese Hoffnung redet Paulus nicht. Sondern wenn Hoffnung, wenn Gott selber kommt, um uns Hoffnung auf Herrlichkeit zu machen, auf Durchbruch, auf Heilung, auf Versorgung, auf Wiederherstellung, dann dürfen wir im Vertrauen diese durchbohrte Hand nehmen und sagen, ja, ja. Und dann ist das viel mehr wie Glauben, wie wir den sonst definieren. Und der Glauben, der dann aus dieser Hoffnung resultiert, ist viel mehr Sehen, als wir immer denken. Wisst ihr, wir machen mal was. Wir lesen mal nochmal Kolosser 1, ein paar Verse davor. Weil wenn Christus in uns wirklich Hoffnung ist, dann würde es sich ja lohnen zu wissen, wer da in uns wohnt, oder nicht? Wäre eine gute Maßnahme eigentlich, oder? Da rein zu investieren. Ja, und Paulus hat das glorreich gemacht. Es gibt wahrscheinlich kein deutlicheres Bild davon, wer Jesus wirklich ist, als Kolosser 1. Und das lesen wir jetzt mal vor. Und ich will dich mal einladen. Mach mal einfach die Augen zu. Und während ich das langsam und gut verständlich lese, stell dir das einfach mal vor, was das bedeutet. Versuch das einfach mal ansatzweise dir vorzustellen, was das bedeutet, wenn das stimmt. Wenn dieser Christus in dir lebt und in dir Hoffnung selbst ist darauf, dass du Durchbruch und Veränderung und Herrlichkeit sehen wirst. Wir lesen mal ab Kolosser 1, ab Vers 15. Da geht es um Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, euch hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, die ihr gehört habt. Und das kannst du jeden Tag machen. Jeden Tag kannst du dir vorstellen, kannst du diese Verse nehmen und sagen, dieser Typ wohnt in mir. Wie krass bin ich denn bitte? Dieser Typ, Jesus Christus, er wohnt in mir und er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit und nichts und niemand sonst. Nicht meine Talente, nicht die nächste Predigt, nicht die nächste Konferenz, nicht das nächste Buch oder der nächste Podcast. Das sind alles gute Sachen. Aber die eigentliche Hoffnung, die da drin wirklich ist, ist Christus. Und diese Dinge geben dir nur so viel echte Hoffnung, wie sie dich zu Christus hinführen. Übrigens. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Da kommen wir jetzt noch zu. Wisst ihr, es gibt nämlich noch, na, also darf ich noch eine Sache sagen, bevor ich zum nächsten Punkt gehe? Also nur eine Sache, ja, ich hab euch ja, ihr seid ja eh schon all over the place, ich auch. Aber wenn Paulus sagt, dass er zu denen, dass es dieses Geheimnis, dieses Mysterion gibt, und das ist Christus in euch Nation, in euch Nicht-Juden. Und als nächstes sagt er, ihn verkündigen wir, diesen Christus, der in euch Nicht-Juden ist, ihn verkündigen wir, um jeden Menschen zu lehren und jeden Menschen als vollkommen in Christus darzustellen, also sichtbar werden zu lassen, dann könnten wir uns ja fragen, wo Christus überall ist. Könnten wir uns ja fragen, ob wir vor einem großen Aufwachen davor stehen, wo Jesus Christus wirklich schon überall drin ist und was er wirklich schon erwirkt hat. Und vielleicht ist ja die Hoffnung für deinen Arbeitskollegen gar nicht so sehr Christus in dir, dass du endlich was bewirkst, sondern vielleicht ist Christus in ihm ja schon ziemlich viel Hoffnung. Vielleicht. Vielleicht gibt es Hoffnung für die Welt, weil Jesus in der Welt ist. Und nicht nur in uns. Und wir müssen den ganzen Job jetzt selber aus eigener Kraft erledigen. Vielleicht. Kannst du ja mal mitnehmen. Es gibt noch eine Stelle, wo über Hoffnung der Herrlichkeit gesprochen wird. Das habe ich gerade schon angeschnitten. Das ist Römer 5. Versprochen, das ist die letzte Bibelstelle, oder? Nee. Das ist die vorletzte Bibelstelle. Römer 5. Es ist noch gar nicht spät. Es ist nur sehr viel in sehr kurzer Zeit, aber es ist noch nicht spät. Die Kirche hat noch nicht mehr geläutet. Römer 5. Kann man gut auswendig lernen. Da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir haben den Frieden nicht durch den Glauben, ne? Wir haben den Frieden durch Jesus Christus. Ganz wichtig. Durch den wir im Glauben Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns. Hoffnung ist etwas, womit du dich rühmen kannst. Hoffnung ist nichts, wofür du dich schämen musst, weil du noch nicht beim Glauben angekommen bist. Du kannst dich rühmen der Hoffnung, die du hast. Die Hoffnung, die du nicht nur für das Jenseits hast, sondern für das Hier und Jetzt. Da darfst du stolz drauf sein. Weil Jesus diese Hoffnung ist. Und nicht deine Leistung. Auf deine Leistung kannst du nicht stolz sein. Auf Jesus schon. Ja, Manuel. Wir lesen noch zwei Verse weiter. Nicht allein aber das. Also nicht aber allein nur, dass er die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, Ausharren Bewährung, Bewährung Hoffnung. So, und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung wird dich nicht enttäuschen. Hoffnung hat Löcher in den Händen, die dir beweisen, dass sie niemals loslassen wird. Und das ist ja alles super. Und jetzt kommt was, das wird dich vielleicht nicht überraschen, wenn du in den letzten Wochen zugehört hast. Warum? Warum enttäuscht Hoffnung nicht? Ist erst 12 Uhr, also, ne? Also, warum enttäuscht Hoffnung nicht? Ach so, ja, wer ist da abgeschnitten? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ist das nicht krass? Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil Gottes Liebe durch den Heiligen Geist schon längst in mein Herz ausgegossen wurde. Und da schlägt Paulus diese abgefahrene Brücke zwischen Herrlichkeit, Hoffnung und jetzt Liebe. Seht ihr das? Liebe. Liebe. Liebe ist wirklich wichtig, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen. Oh. In 1. Korinther 13, da geht es um die Liebe, ne? Kennt ihr das alles? Da steht auch ganz am Ende, es bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Und da gibt es auch diesen einen tollen Vers, was die Liebe alles ist und was sie nicht ist. Und zwar in 1. Korinther 13, Vers 7. Das ist der letzte Bibelvers, versprochen. Da redet er über die Liebe. Also die Liebe, ne? Also etwas, was wir ja als Westler immer als Emotion definieren würden, wo wir dann ja manchmal einen Schritt weitergehen und sagen, nee, Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu lieben, auch wenn ich es nicht spüre. Und irgendwann wird dieser Entscheidung auch wieder das Gefühl folgen. Das ist schon ein guter Schritt, wirklich. Ist ein guter Schritt. Aber wie wäre es, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und das machen, was die Bibel sagt, nämlich Liebe ist nicht nur ein Gefühl und es ist nicht nur eine Entscheidung, sondern Liebe ist nicht etwas, sondern jemand, nämlich Gott selber. Jesus Christus, der in dir drin ist und der Heilige Geist, der in dein Herz ausgegossen wurde, das ist Liebe selbst. Und wenn Paulus also sagt, Liebe macht dies, das, jenes, dann sagt es eigentlich, weißt du, eigentlich macht Gott das. Eigentlich so, genau so ist Gott. Und weißt du, wie Gott ist? Weißt du, wie Jesus in dir ist? 1. Korinther 13, Vers 7, da heißt es, Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Ist das nicht krass? Liebe glaubt Sachen und Liebe hofft Sachen. Nämlich alles. Nicht nur, dass der Parkplatz vielleicht doch noch frei ist, sondern wirklich alles. Alles, wo wir noch eine Diskrepanz sehen zwischen dem, wie Gottes Design für die Dinge ist und wie es im Himmel aussieht. Diese Diskrepanz zwischen dieser Herrlichkeit und dem, was wir noch so oft in unserem Alltag sehen und so oft in den Nachrichten sehen. Diese unendlich scheinende Diskrepanz, wo wir uns nie trauen würden zu hoffen, dass das wirklich noch im Hier und Jetzt sich angleichen würde. Liebe hofft das. Liebe glaubt das. Jesus selber in uns hat da Glauben für. Diesen Glauben musst du nicht produzieren. Sondern Jesus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, gibt dir auch den Glauben. Er selbst, also wirklich, Jesus selber glaubt durch dich durch. Das Maß des Glaubens wurde dir gegeben und es wurde dir nicht getrennt von Jesus gegeben. Dir wurde nicht ein Maß des Glaubens gegeben, damit du dann genug glaubst, damit dann Jesus kommt. Sondern als Jesus dir gegeben wurde, da kam der Glaube schon mit. Und wenn du Glaube brauchst, damit Jesus kommt, aber der Glaube kommt mit Jesus, dann ist ja die Frage, wie war der Glaube denn überhaupt schon vorher da? Auch da darfst du gerne mal drüber nachdenken. Aber der Punkt ist einfach nur, die Hoffnung, die wir brauchen, um die Herrlichkeit zu sehen und wo wir ein Recht haben zu hoffen, die produzieren wir nicht selber, sondern das ist Jesus. Und diese Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, weil Jesus auch die Liebe ist. Okay, das ist immer noch nicht spät. Die Glocken läuten immer noch. Theoretisch habe ich noch ganz viel Zeit, aber die brauche ich gar nicht mehr. Weil es geht nicht darum, dass wir ein tolles, schlaues Gedankenkonstrukt haben und morgen früh auf der Arbeit sitzen und denken, also irgendwie habe ich gerade keine Hoffnung dafür, dass der Tag noch gut wird. Aber ach ja, genau, ich muss ja jetzt nur diese 15 Bibelstellen miteinander verbinden und dann habe ich wieder Hoffnung. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass klar ist, Christus in mir ist schon jetzt und hier die Hoffnung auf Herrlichkeit im Hier und Jetzt. Darum geht es. Um nicht mehr und um nicht weniger. Und wenn dir Liebe fehlt, also wirklich, das ist eine der Sachen, wo ich am meisten Hoffnung für brauche, ist Liebe zu Leuten. Bin ich ganz ehrlich. Zu mir selber, zu meiner Familie, zu manchen von euch, zu manchen von den Leuten in der Tagesschau. Da habe ich wirklich, manchmal habe ich mehr Glauben dafür, dass Tote auferweckt werden, als ich, dass ich irgendwann nochmal diese Leute wirklich lieben werde. Bin ich ganz ehrlich. Aber wisst ihr was? Das muss nicht so sein. Da gibt es keinen Grund für. Weil derjenige, der die Hoffnung auf all diese tollen Sachen ist, ist auch die Liebe, die benötigt wird, damit diese Sachen passieren können. Und er ist derjenige, der durch seine Liebe mich mehr und mehr und mehr durchdringt und weicher macht und formbar macht und seine Gestalt in mir selber erscheinen lässt, damit er selber durch seine Hoffnungskraft, durch den Glauben, den er durch mich hochkommen lässt, Dinge geschehen lassen kann. Und was, das ist so viel mehr, ich lasse mich von dir lieben und ich vertraue auf dich in mir und selbst dieses Vertrauen auf dich kommt eigentlich von dir. Deswegen bin ich eigentlich nur hier in deiner Gegenwart und erlaube dir zu tun, was du möchtest. Puh. Und das können wir machen. Das kannst du immer machen. Das kannst du sogar machen, wenn du in der U-Bahn sitzt und dich nicht traust, Hoffnung dafür zu haben, dass dieser Fahrschüler dich noch rechtzeitig zum Hauptbahnhof bringt. Selbst dann kannst du das machen. Ich habe mich bemüht, das zu machen. Und ich gebe zu, als ich dann zu spät am Hauptbahnhof war und dann 15 Minuten auf den nächsten Zug warten musste, als ich dann zur Ruhe gekommen war, da fiel mir das dann auch wieder deutlich leichter. Deswegen ist ein Wachstumsprozess. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Egal, wie kompliziert das jetzt vielleicht klang, es ist eigentlich nur, um euch zu zeigen, es geht um Jesus und um die Hoffnung, die er selber ist und die wir haben dürfen wegen ihm. So, jetzt sind hier ja eine ganze Menge Leute versammelt. die eine ganze Menge Situationen haben, wo noch eine ganze Menge Luft nach oben ist, wenn es darum geht, die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden zu lassen, oder? Weil wer von euch würde sagen, er hat es schon maxed out, er ist schon fertig. Ja, eure Hände sind so müde vom Lobpreis, ne? Kriegt die nicht. Und wisst ihr, was auch hier ist? Ja, hier ist der Lobpreisband, hier ist ein Leitungsteam, hier ist ein Ministry-Team, diese Sachen sind da. Aber Jesus Christus selber ist hier. Und wisst ihr, wo der ist? Wo ist der? Der ist in euch drin. Ah! Also Hände auflegen ist eine wirklich klasse Sache. Aber heute machen wir das absichtlich nicht. Absichtlich legt dir heute keiner die Hände auf, außer du selber vielleicht. Weißt du warum? Weil Jesus Christus, der ist die ganze Zeit dabei, dir die Hände aufzulegen. Weil der ist quasi so, ich stelle mir das, der ist wie in deinem Herzen und der hält so, dein Herz hält ja so und die ganze Zeit legt er seine Hand auf dein Herz und segnet dich und betet für dich. Das lesen wir im Hebräerbrief. Jesus betet jetzt gerade für dich. Jesus hat Glauben. Jetzt gerade. Ist so verrückt, oder? Von daher will ich dich wirklich einladen, mach dir einfach mal, vielleicht kann einer Klavier spielen, geht das? Kann einer Klavier spielen? Peter kann Klavier spielen. Du kannst dich aber schon mal einfach entspannen. Dich entspannt hinsetzen und deutlich machen durch deine Körperhaltung, Jesus, das ist jetzt nichts, was ich jetzt hier produziere. Ich streng mich jetzt nicht an. Und ich will dich sogar ermutigen, streck nicht deine Hände vor dich aus. Leg dir nicht die Hand auf dein Herz. Sei einfach ganz entspannt und atme ruhig. Jetzt, wenn du willst, darfst du noch mal an den Ort gehen, wo wir eben waren und dir vorstellen, dass dieser Jesus, dieser unendlich große Jesus, Gott selber, der alles geschaffen hat und zudem hin alles geschaffen ist, dass der in dir lebt, völlig unverdient, völlig ohne dein Zutun. Heiliger Geist, öffne unsere Herzensaugen, um das zu erkennen. Und wenn du bei der Erkenntnis angelangt bist, dass Jesus in deinem Herzen ist, dann lass wirklich zu, dass die Hoffnung und die Liebe, die er hat, dass die für dich sichtbar, spürbar werden. Und das machst du nicht, indem du dich anstrengst, um irgendwelche Gefühle aus dir rauszupressen, sondern einfach, indem du dich auf ihn konzentrierst und ihn einfach bittest, dir das zu zeigen. Egal, ob du jetzt groß was spürst oder nicht, ist egal, weil die Wahrheit ist, Jesus Christus, die Hoffnung und die Liebe selbst ist in dir drin. Sie begegnet dir jetzt. Dann lade ich dich wirklich ein, bring ihm deine Probleme, bring ihm die Situationen, die Herausforderungen, die dir einfallen. Ich möchte dich besonders einladen, bring ihm die Situation, wo du dich nicht mehr traust, auf Veränderung zu hoffen. Egal, ob das irgendein großer Krieg ist oder irgendein kleines, aber wirklich schlimmes Missverständnis zwischen dir und einem anderen Menschen. Bring ihm diese Situation, die in deinen Augen so hoffnungslos zu sein scheint. Vielleicht ist sie so schwer, dass du sie nicht heben kannst, um sie ihm zu geben, dann lass ihn die aufheben. Lass seine durchbohrten Hände dieses Problem nehmen. Wenn das was ist in deinem Körper, was nicht stimmt, eine Krankheit, ein Schmerz, wenn das was in deiner Psyche ist, irgendein destruktives Verhaltensmuster, was immer wieder kommt, dann gib ihm das jetzt ab. Weil er hat es schon längst getragen. Und du bist nicht dafür gemacht, es selbst zu tragen. Und du musst nicht den Glauben und die Hoffnung aus dir rauspressen, sondern er selber ist das in dir drin und für dich. Paul das so schön gesagt hat, an diesen Ort kannst du immer, immer, immer wieder zurückkehren. Jederzeit. Jederzeit darfst du neu deine Last ablegen, sowohl die Last der Herausforderungen, die dich erdrücken, als auch die Last, irgendwie selber die Lösung für dieses Problem sein zu müssen. Weil Jesus, er ist derjenige, der alle diese Probleme schon längst auf sich selber genommen hat. Und Heiliger Geist, ich bitte dich so sehr, dass das wirklich etwas ist, was uns nicht mehr loslässt. Dass wir wirklich als Einzelne und als Haus, als Christusgemeinde, diese Hoffnung, die so viel mehr ist als das, was wir immer zu träumen wagen, dass wir diese Hoffnung wirklich tragen, dass wir die wirklich bringen, dass so wie es heißt, dass wir Rechenschaft ablegen müssen bei anderen für die Hoffnung, die wir haben. Weil sie so anders ist als das, was die Welt kennt. Und wir glauben und wir sagen Ja dazu, dass wir in der Kraft dieser Hoffnung in dir, Jesus, dass wir Herrlichkeit sehen werden, mehr und mehr. In unserem Inneren, an unseren Körpern, in unseren Familien, unserem Arbeitsplatz. Wir werden mehr und mehr deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Weil deine Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Weil deine Liebe ist schon längst ausgegossen in unsere Herzen. Ja. Bleib einfach noch einen kurzen Moment an diesem Ort und